Hörbares Oberösterreich, Arbeiten fürs Land. Das ist der offizielle Podcast des Landes Oberösterreich. Einmal im Monat nehmen wir Sie mit auf eine spannende Reise durch die vielfältigen Tätigkeitsbereiche des Landes. Es ist dies der Podcast für alle, die über Oberösterreich mehr als nur oberflächlich Bescheid wissen wollen, die sich über Amtswege hinauswagen, und er beantwortet Fragen wie: Was macht das Land Oberösterreich? Welche Services werden geboten? Welche Jobs bietet der Landesdienst? Ich bin Christian Haubner und meine Gäste sind Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen des Landesdienstes, die Ihnen exklusive Einblicke und wertvolle Infos liefern. In der heutigen Folge geht es um das Herzstück eines jeden Unternehmens, nämlich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mir gegenüber steht Florian Kirchstetter. Er überblickt als Leiter der Direktion Personal die schier unendlichen Weiten der beruflichen Landschaft und der beruflichen Möglichkeiten beim Land Oberösterreich. Zudem hat eine seiner Abteilungen gerade die neue Arbeitgebermarke des Landes Oberösterreich kreiert. Florian, herzlichen Dank dafür, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast. Es gibt ja durchaus einige große Unternehmen, in denen viele verschiedene Berufsbilder vertreten sind. Für das Land Oberösterreich gilt dies aber in ganz besonderem Maße. Wie viele unterschiedliche Berufsbilder haben wir denn bei uns im Landesdienst? Kann man das überhaupt beziffern?
Lieber Christian, auch ich danke herzlich für die Einladung zu diesem Podcast. Finde ich sehr spannend, freut mich sehr. Das kann man selbstverständlich beziffern. Wir sind zwar ein großes Unternehmen, aber wir haben unsere Tätigkeiten auch gut im Blick. Und ich kann dir sagen, dass wir aktuell 80 verschiedene Berufsbilder beim Land Oberösterreich anbieten. Das beginnt bei Lehrlingen, geht bis zum IT-Techniker, Amtsärztinnen, Amtsärzte, Hydrologinnen und Hydrologen, Juristinnen und Juristen und so weiter. Die Bandbreite ist schier unendlich.
Schier unendlich und ganz, ganz breit gefächert. Wie erklärt sich denn diese breite Fächerung? Was unterscheidet das Land Oberösterreich da von anderen, nennen wir sie mal, klassische Unternehmen?
Das Land Oberösterreich unterscheidet zum einen, dass wir kein profitorientiertes Unternehmen sind, sondern unsere Kundinnen und Kunden sind die Bürgerinnen und Bürger von Oberösterreich. Wir erbringen unsere Dienstleistungen für sie. Wir sind auch in allen Lebensbereichen vertreten. Es gibt keinen Bereich, der einem als Bürger oder Bürgerin von Oberösterreich tangiert, wo man nicht irgendwas mit dem Land Oberösterreich zu tun hat. Das beginnt bei der Gesundheitsversorgung, über den Sozialbereich, Wohnbau, Naturschutz, bis hin zu Straßenbau und Verkehr und Infrastruktur etc. etc. Und da ergibt sich natürlich diese große Bandbreite und auch diese vielen unterschiedlichen Berufsbilder.
So erklärt ist es eigentlich ganz logisch. Wenn man ganz, ganz viele Dienstleistungen anbietet, braucht man eben auch ganz, ganz viele Berufsfelder, die eben diese Felder abdecken.
Ganz genau, so ist es.
Das macht eure Aufgabe natürlich nicht gerade einfacher, kann ich mir vorstellen. Wie bringt ihr als Direktion und mit euren entsprechenden Abteilungen diese Bandbreite unter einen Hut?
Diese Bandbreite sehe ich an sich nicht als Herausforderung, sondern eigentlich als große Chance. Sie bieten uns nämlich ein wesentliches Asset gegenüber allen anderen Unternehmen in diesem Land, nämlich wir können alles bieten von der Tätigkeit her. Und ich traue mir auch zu sagen, dass alle unsere Tätigkeiten sinnstiftend sind. Das bedeutet, wir erbringen Leistungen für die Bevölkerung, sinnvolle Leistungen, die sie zum Leben und zu ihrer Entfaltung brauchen. Und das, glaube ich, ist eines der Alleinstellungsmerkmale, die wir haben. Und das bringt man schon auch leicht unter den Hut. Man muss es als Chance sehen und auch nutzen.
Du hast gesagt, man bringt das leicht unter einen Hut. Eure Aufgabe ist unter anderem die, die jeweiligen Positionen mit den geeigneten Personen zu besetzen. Wie darf man sich das Ganze nun konkret vorstellen? Ist das Land ein Arbeitgeber, dem die potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Scharen zulaufen?
Ja, diese Zeiten sind leider vorbei. Aber da sind wir auch nicht alleine. Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt. Die Demografie ist hier für uns die entscheidende Herausforderung. Wir sind ein Dienstgeber mit über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Von unserer Altersstruktur her sind wir so geprägt, dass uns bis 2032, also in den nächsten 8 Jahren, in etwa 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen werden. Großteil davon in die Pension, aber natürlich auch die allgemeine Fluktuation, Wechsel zu anderen Dienstgebern etc. Das spüren wir genauso wie alle anderen Dienstgeber auch. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Und diese Nachbesetzungen werden schwierig, da wir auch festgestellt haben, dass das Erwerbspotenzial in Oberösterreich, also alle Menschen in diesem Land, die im erwerbsfähigen Alter, sagen wir zwischen 15 und 65 Jahren, sich befinden, dass auch dieser Teil sinken wird von den Quantitäten her. Daher, wir suchen viele Leute, es gibt aber weniger Fische im Teich, wenn ich so titulieren darf, das macht es für uns natürlich schwierig. Aber wir können hier schon mit unseren Tätigkeiten überzeugen. Wir haben ein buntes Portfolio an Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmaßnahmen etc. Ich glaube, hier muss man einfach am Arbeitsmarkt entsprechend selbstbewusst auftreten. Und so werden wir es auch schaffen, dass wir zu neuen Leuten kommen.
Du hast von 5000 Aufnahmen gesprochen, die fällig werden. Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Reicht es da einfach, mehr Personalinserate zu schalten, oder muss man da auch etwas an den Abläufen ändern?
Es wird nicht dabei bleiben, einfach nur offene Stellen nachzubesetzen. Die vorher geschilderten Quantitäten am Arbeitsmarkt verpflichten uns dazu, auch andere Schritte zu setzen. Wir müssen unsere Abläufe optimieren. Wir müssen auch Möglichkeiten zur Digitalisierung nutzen, um auch in Zukunft mit wahrscheinlich weniger Personal auszukommen. Nämlich nicht, weil wir einsparen wollen, sondern einfach, weil wir das Personal so in dieser Quantität auch nicht bekommen werden.
Weil mich diese Zahl so fasziniert, ich bleibe bei diesen 5000 nötigen Aufnahmen in den kommenden Jahren. In deinem Job hat man es vermutlich mit hunderten Bewerbungsschreiben zu tun, aber jetzt reden wir von tausenden Bewerbungsschreiben. Kommen die alle auf deinen Schreibtisch? Liest du die tatsächlich alles selbst durch?
Das kann ich so nicht behaupten, das wird sich auch hinter vorne nicht ausgehen. Nein, wir haben eine eigene Abteilung, die sich ausschließlich auch mit Nachbesetzungen befasst. Das ganze Recruiting läuft dort und dort sind viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr professionell diese Flut an Bewerbungen, wenn ich es mal so sagen darf, auch entsprechend zu bearbeiten.
Wir waren beim Recruiting und da kommen wir auch zum Employer Branding. Es geht ja auch darum, dass man kommuniziert, wie toll das Land Oberösterreich als Arbeitgeber ist. Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wissen das ja ohnehin. Es geht aber auch darum, dass die potenziellen künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wissen. Wie kann das gelingen? Wie kann man diese erreichen in der Kommunikation?
Wir haben aufgrund der Tatsache, dass wir 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die große Chance, dass wir diese auch als Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter nutzen können. Unsere Aufgabe ist es, und das ist für mich auch Employer Branding, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, davon zu überzeugen, dass es bei uns super ist zu arbeiten. Und da haben auch wir natürlich das eine oder andere noch zu tun. Wir sind nicht per se ein toller Arbeitgeber, das muss man schon hart erarbeiten. Da sind wir dran. Aber wenn wir es geschafft haben, dass die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Stolz sagen, ich bin Landesbedienstete oder Landesbedienstete, und das dann auch im Freundesbekannten- oder Verwandtenkreis entsprechend weitertragen, das ist eine riesengroße Werbemaschinerie. Ich glaube, wenn uns das gelingt, dann haben wir ganz viele Probleme schon gelöst.
Und damit sind wir mittendrin in dem, was man als Employer Branding bezeichnet. Erklär uns doch bitte mal, was steckt hinter diesem Begriff?
Ja, Employer Branding ist wahrscheinlich in der Theorie anders definiert als das, wie es wir leben. Für uns ist es das, was ich eben gesagt habe. Internes Employer Branding, sprich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend davon zu überzeugen und auch es vorzuleben, wie wir unsere Unternehmenskultur haben wollen. Da gehört viel Vertrauen dazu, da gehört auch eine Fehlerkultur dazu, da gehört ein wertschätzender Umgang miteinander dazu und da gehört auch das Bewusstsein dazu, dass wir alle zusammenhelfen müssen, neue Leute zu bekommen. Und da steckt aus unserer Sicht der Schlüssel drinnen. Natürlich braucht es dann auch einen entsprechenden Werbeauftritt, es braucht ein Logo, es braucht Inserate, es braucht Podcasts, darum bin ich auch sehr froh, dass es diese Maßnahmen gibt, die sind sehr wichtig, das ist aber trotzdem alles aus meiner Sicht Begleitmusik. Das Herzstück sind, wie du es am Anfang schon bei deiner Einleitung gesagt hast, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das wird der große Hebel sein, wie uns die große Herausforderung gelingen wird.
Und mit dieser Definition, die du uns geliefert hast, sind wir jetzt quasi vom Employer Branding zur Arbeitgebermarke gekommen. Wir haben ja eine ganz neue Arbeitgebermarke. Das hat eine Abteilung, beziehungsweise mehrere deiner Abteilungen, haben die gemeinsam auf den Weg gebracht. Unter dem Schlagwort Arbeiten fürs Land. Auch unser Podcast heißt ja so, Hörbares Oberösterreich, Arbeiten fürs Land. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, dieser Arbeitgebermarkenprozess hat eine lange Geschichte. Wir haben uns ursprünglich einmal gedacht, wir müssen unseren Außenauftritt entsprechend anpassen und haben dann auch begonnen, einmal intern hineinzuhören, was sind denn so die Themen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegen. Denn wir wollten schon, wenn wir schon den Markenauftritt ändern, einen authentischen Markenauftritt haben. Das bedeutet, unser eigenes Personal muss damit gut leben können, muss sich auch damit identifizieren können. Und wir haben dann in dieser Analyse und mit vielen Gesprächen und auch Workshops festgestellt, dass wir da Themen zu erarbeiten haben, bevor wir mit einer neuen Marke und einem neuen Logo hinausgehen. Da gibt es ganz viel, was noch nicht so rund läuft, so selbstkritisch darf man sein, und dem müssen wir uns widmen. Und wir haben dann gemeinsam mit unserem Landesamtsdirektor Thomas Schäfer entschieden, auch einen Unternehmenskulturprozess zu initiieren. Und bevor wir den nicht initiieren und ernsthaft angegangen sind, brauchen wir kein neues Arbeitgeberlogo. Wir haben uns dann in den vergangenen Monaten mit einigen spannenden Workshops und anderen Formaten damit beschäftigt, welche Werte wir als Land Oberösterreich haben wollen, wie wir unsere Arbeit erledigen wollen. Du kennst das Ergebnis. Wir werden unsere Arbeit vor allem herzlich, tatkräftig und aufgeschlossen erledigen. Ganz viel davon passiert ja schon, aber es gibt auch noch einiges, wo wir noch dran zu arbeiten haben. Und erst jetzt war es dann an der Zeit, als das Wertegerüst einmal außer Frage gestellt wurde, dass man sich dem Logo und der neuen Arbeitgebermarke widmen kann. Und da ist dann dieses doch eher simple, aber sehr aussagekräftige Motto herausgekommen: Arbeiten fürs Land.
Das ja auch mehrdeutig ist.
Das auch jedenfalls mehrdeutig ist, ganz genau.
Ja. Ich halte es für ein großartiges Motto. Es ist euch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Jetzt würde mich ein bisschen etwas Persönliches interessieren. Berufswünsche formen sich ja oft schon in der Kindheit. Du bist als Direktor quasi für das Personal im ganzen Land Oberösterreich zuständig. Wie war das, als du klein warst? War dein Berufswunsch immer schon, oberster Personalchef beim Land zu werden?
Also in der Sandkiste war es das definitiv noch nicht. Es hat sich ehrlicherweise erst später herauskristallisiert. Also als Kind hatte ich schon die klassischen Berufswünsche. Ganz lange Zeit wollte ich einfach nur Bauer werden, ist dann einmal zur Feuerwehrmann übergeschwappt. Und ich glaube, das sind so die klassischen Kindheitsträume, die man hat. Es ist mir aber dann was Spannendes passiert. Bei meinem 10-jährigen Matura-Klassentreffen, das war im Jahr 2015, hat uns unsere damalige Klassenvorständin einen Brief mitgegeben, den wir damals 10 oder 11 Jahre zuvor in der Schule einmal formuliert haben, was wir denn später werden wollen. Und ich konnte mich da gar nicht mehr daran erinnern. Und dann habe ich diesen Brief gelesen und da stand dann drinnen, dass ich einmal Politikwissenschaften studieren möchte und in die Politik gehen möchte. Also insofern, ich bin jetzt nicht in der Politik, aber ich arbeite eng mit der Politik zusammen als Personaldirektor. Und das ist sehr spannend. Das heißt, ich habe schon damals in etwa gewusst, wo die Reise hingehen soll. Ich bin jetzt am Ende des Tages trotzdem froh, Teil der Verwaltung zu sein, obwohl ich sehr gern auch natürlich mit der Politik zusammenarbeite. Aber ich kann nur sagen, es ist aus meiner Sicht der beste Job, den es gibt. Ich übe ihn sehr gerne aus und ich freue mich auch, ihn noch weiterhin ausüben zu können.
Kannst du dich eigentlich noch an dein Bewerbungsverfahren erinnern oder an dein Bewerbungsgespräch für deine jetzige Position?
Ja, da kann ich mich natürlich noch dran erinnern. Erstens, weil es noch nicht so lange aus ist. Es war im Jahr 2020. Und zweitens, es war genau 3 Tage, bevor Corona ausgebrochen ist und dann das Land stillstand. Das heißt, wir hatten noch ein Bewerbungsgespräch oder Bewerbungsverfahren im alten, traditionellen Sinne mit Gruppenarbeiten, vielen Menschen in einem Raum, was dann einfach eine Woche später gar nicht mehr möglich war. Und insofern weiß ich das schon noch ganz genau, wie das damals war. Und ja, sehr spannend. Wir haben dann trotzdem auch einiges mitgenommen, aus Corona und den Erfahrungen, was wir jetzt anders machen.
Geht man als gelernter Personaler, als Profi in Sachen Personalwesen vielleicht ein Stück weit cooler und souveräner in so einem Bewerbungsverfahren oder ist man da trotzdem angespannt?
Man ist natürlich angespannt, aber vor allem auch deswegen, weil in einem Job wie Personalchef, sage ich jetzt einmal, da läuft ein Bewerbungsverfahren ja nicht klassisch ab, sondern da geht man ja davon aus, dass das alles Profis sind, die wissen, wie ein Bewerbungsverfahren abläuft. Und das setzt man ja dann schon voraus bei den Bewerbern. Das heißt, das Setting ist dann schon noch ein etwas anderes. Und natürlich ist man hier auch angespannt und nervös, aber das bedeutet einfach auch nur, dass man es ernst nimmt.
Ja, genau so ist es. Ist es deiner Meinung nach überhaupt möglich, einen Menschen im Zuge eines Bewerbungsprozesses in einer gewissen inhaltlichen Tiefe kennenzulernen? Kann man einen Menschen umfassend durchleuchten sozusagen oder geht das gar nicht?
Es geht zum Teil, aber nicht abschließend. Ein Bewerbungsgespräch ist und bleibt eine Momentaufnahme. Die Bewerbungsunterlagen und alles, was man im Vorfeld an objektiven Kriterien feststellen kann, das ist auch nur ein Teil der ganzen Persönlichkeit. Die wahre Persönlichkeit, die lernt man dann erst im Berufsalltag kennen. Und da muss man dann schauen, ob jemand zu uns passt oder nicht. Aber man kann im Vorfeld mit einem professionellen Recruiting schon sehr viel dazu beitragen, dass dann auch die richtigen Persönlichkeiten zu den richtigen Jobs kommen.
Verstehe, das ist tatsächlich ja das Allerwichtigste. Wenn wir noch einmal zu den Bewerbungsgesprächen zurückkommen, da hat es früher zumindest immer so Fragen gegeben, wie zum Beispiel, wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren oder welche sind denn Ihre Schwächen? Stellt man solche Fragen heute auch noch und wenn ja, warum?
Also die Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, ist grundsätzlich eine wichtige Frage, aber nicht im Bewerbungsgespräch, sondern vor allem im Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräch mit Mitarbeitern, die möglicherweise veränderungsbereit sind oder die auch irgendwann einmal das Pensionsalter erreichen. Ich muss ja wissen, wann jemand sich verändern wird, damit ich auch eine entsprechende Nachfolge dann planen kann. Also insofern, diese Frage ist berechtigt. Auch die Perspektiven der einzelnen Personen zu kennen, ist wichtig. Aber beim Bewerbungsgespräch stellen wir das so nicht mehr.
Ja, verstehe. Das Land ist nicht nur ein großer Arbeitgeber für bereits fertig ausgelernte Fachkräfte, es ist auch einer der größten Lehrlingsausbilder in Oberösterreich. Und auch in diesem Bereich haben wir ja durchaus Besonderes zu bieten. Erzähl uns doch da bitte ein wenig darüber.
Also wir sind tatsächlich einer der größten Lehrlingsausbilder in unserem Bundesland und das mittlerweile seit fast 30 Jahren. Wir bilden Lehrlinge in über 20 Berufen mittlerweile aus. Es kommen auch immer wieder neue Berufsbilder dazu. Und was wir hier, glaube ich, auch besonders bieten können, ist, wir bilden niemanden aus, den wir nachher nicht übernehmen wollen. Es gibt viele Lehrlingsausbildner, die bilden aus und dann schließen sie die Ausbildung ab und der ausgelernte Lehrling muss sich dann woanders einen Job suchen. Das machen wir nicht. Wir sagen von Anfang an ganz klar, wenn du dich bewährst und wenn du eine gute Lehrzeit bei uns absolvierst, dann wirst du selbstverständlich auch eine berufliche Perspektive bei uns haben. Und wir haben schon, das kann man statistisch beweisen, eine sehr hohe Übernahmequote. Weil wir einerseits tolle Lehrlinge haben und andererseits, weil die auch gerne bei uns arbeiten wollen. Weil sie einfach in den Jahren der Lehre sehen, was sie hier gestalten können, was für ein tolles Unternehmen wir doch eigentlich sind und das ist doch eigentlich auch sehr schön.
Das kann ich vollinhaltlich bestätigen. Auch in meinem Bereich gibt es einige Lehrlinge und sie sind alle wirklich ganz, ganz großartig und ganz fantastisch und eine richtige Stütze. Wir bieten als Land den Lehrlingen ja über die rein fachliche Ausbildung hinaus auch sehr viel, etwa Ausbildungen im persönlichen Bereich und dergleichen.
Das ist völlig richtig. Das ist bei uns ein großer Schwerpunkt in der Lehrlingsausbildung. Da gibt es auch jedes Jahr Lehrlingscolleges, wo wir uns diesen Themen widmen. Ganz generell im Bewerbungsverfahren haben wir festgestellt, dass wir mehr Augenmerk auf Sozialkompetenzen legen müssen bei der Personalauswahl und die fachliche Kompetenz zwar nach wie vor sehr wichtig ist, aber das ist dennoch etwas, was ich dann auch im Job erlernen kann. Die soziale Kompetenz, die kann ich nur bedingt erlernen. Und gerade im jungen Alter, in dem die Lehrlinge bei uns beginnen, da haben wir noch viele Chancen, darauf einzuwirken, dass dann auch die tollen Persönlichkeiten entwickelt werden, die sie dann auch bei uns sind.
Das heißt, das Fachliche ist sowieso die Pflicht und dann gibt es aber auch noch die Kür, die darüber hinausgeht sozusagen.
So kann man es dann auch natürlich sagen, ja.
Ganz wichtig ist auch Flexibilität in der heutigen Arbeitswelt und die wird auch sehr oft nachgefragt, steht sehr hoch im Kurs. Wie reagiert ihr denn als Personaldirektion auf diese Anforderungen? Ich spreche da von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ich spreche von flexiblen Arbeitszeiten, von Homeoffice und dergleichen. Was habt ihr da in petto?
Wenn ich gleich beim letzten der Themen einhaken darf, Homeoffice, da gebe ich natürlich zu, vor Corona war das de facto kein Thema bei uns. Es hat auch noch sperrig Telearbeit geheißen. Ich glaube, es waren eine Handvoll Anwender, war damals einfach nicht State of the Art. Während Corona hat es ja auch bei uns einen Turbo gegeben und da bin ich sehr froh, dass wir diese Chance genutzt haben, denn heute ist dieses Vehikel nicht mehr wegzudenken. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Homeoffice nutzen. Wir sind ja auch durchaus großzügig. Bei uns kann man bis zu 3 Tage in der Woche sogar Homeoffice machen. Und das ist für uns auch ein nicht wegzudenkendes Asset beim Recruiting. Du scheidest auch bei den Jobportalen, wenn du eine Anzeige schaltest, überall aus, wenn du nicht Homeoffice angibst. Denn die Bewerberinnen und Bewerber filtern ja das, wenn sie einen Job suchen und wenn du da nicht in diesem Filter dabei bist, dann wirst du gar nicht angezeigt. Insofern ist für uns mittlerweile, wie gesagt, eine Selbstverständlichkeit. Und da sind wir mit unserem Modell auch sehr nah an den Bedürfnissen und sehr großzügig. Zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann ich ein Beispiel nennen. Wir machen 1 bis 2 Mal im Jahr einen Empfang für unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da fragen wir natürlich auch unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, was so die Beweggründe waren, warum sie beim Land ihre neue berufliche Heimat gefunden haben. Und da geben einfach die meisten davon an, dass wir einerseits eine flexible Arbeitszeit haben, andererseits eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das wird uns dort beschienen. Das ist ein Wert, den der öffentliche Dienst ganz generell, glaube ich, hat. Und dazu stehen wir auch. Und insofern, glaube ich, sind wir auch hier gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr vorne dabei mit unseren Angeboten.
Spielt da auch die Tatsache eine Rolle, dass das Land Oberösterreich gemeinhin als sehr, sehr sicherer Arbeitgeber empfunden wird?
Ja, klarerweise spielt das auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Rolle. Stabilität ist ein hohes Gut, das geschätzt wird und das ist auch in dynamischen Zeiten sehr viel wert. Man darf aber nicht zu dem Schluss kommen, dass Stabilität zulasten von Leistungsbereitschaft geht. Im Gegenteil. Wenn man sich beispielsweise die Corona-Krise ansieht oder auch andere Katastrophenereignisse, da sind es in ganz vielen Fällen unsere Landesbediensteten, die an vorderster Front mitarbeiten, die auch am Wochenende oder in der Nacht für die betroffene Bevölkerung da ist. Und da hat sich, glaube ich, schon sehr stark gezeigt, dass wir anpacken können und auch wollen.
Wir biegen schon langsam auf die Zielgerade ein in unserer Podcast-Folge und ich möchte diese Zielgerade nutzen, um dir noch einmal ein bisschen persönlich auf den Zahn zu fühlen. Wenn man Personaldirektor ist, einer so großen Einheit, wie das Land Oberösterreich eine ist, muss man da auch besonders empathisch sein? Muss man da gute Menschenkenntnis mitbringen? Muss man da sehr gut mit verschiedenen Persönlichkeiten umgehen können?
Ich denke, ja. Gewisse soziale Kompetenzen braucht es da definitiv. Man hat auch tagtäglich mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu tun. Einerseits mit politischen Vertretern, andererseits mit vielen Kolleginnen und Kollegen, auch auf Direktorinnen- und Direktorenebene. Und da ist es natürlich Voraussetzung, dass man diese Kompetenzen auch hat. Aber natürlich, wie wir auch vorhin schon bemerkt haben, braucht es auch Fachkompetenz. Und da ist es natürlich auch klar, dass man die dann nicht im Job noch erlernen kann in so einer Funktion, sondern da wird vorausgesetzt, dass man dieses Rüstzeug auch mitbringt.
Der Jobmarkt ändert sich, haben wir in unserem Gespräch ausführlich beleuchtet. Das heißt natürlich auch, dass ihr vor besonderen Herausforderungen steht. Wie gehst denn du persönlich mit Stresssituationen um?
Wenn ich ganz gestresst bin, versuche ich immer einmal kurz innezuhalten und wenn es mir die Zeit erlaubt, dann höre ich auch Musik in dieser Zeit. Das entspannt mich einfach. Und wenn ich dann wieder der Meinung bin, einen klaren Kopf zu haben, dann treffe ich eine Entscheidung.
Und weil wir vorher von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen haben, wie funktioniert das bei dir? Wie klappt da die Vereinbarkeit?
Die Vereinbarkeit klappt grundsätzlich sehr gut. Ich und meine Frau, wir teilen uns auch unsere Betreuungspflichten für unsere Tochter auf. Mir kommt hier auch unser Arbeitszeitmodell des Landes Oberösterreich sehr zugute, denn der Mittwochnachmittag ist ja grundsätzlich frei, was jetzt nicht bedeutet, dass wir deswegen weniger Stunden arbeiten. Bei uns ist die Arbeitszeit und wir haben hier eine 40-Stunden-Woche, ja, bitte wohlgemerkt, einfach nur anders verteilt. Aber dieser freie Mittwochnachmittag kommt mir insofern zugute, weil ich da dann meine kleine Tochter vom Kindergarten abhole und dann natürlich auch den Nachmittag mit ihr verbringe. Und insofern bin ich sehr froh, dass diese Möglichkeit auch in allen Positionen eigentlich geboten wird beim Land Oberösterreich.
Wärst du nicht Personaldirektor beim Land Oberösterreich, gibt es dann so etwas wie einen zweiten Traumberuf, den du dir gut vorstellen könntest? Oder sagst du, das ist das einzig Wahre und daneben gibt es gar nichts für mich?
Das wäre schon vermessen zu sagen, ich habe nur diese eine Position als meinen Traum und sonst gibt es gar nichts. Ich bin Realist genug, dass ich auch weiß, dass sich die Dinge wieder ändern können. Man kann sich jetzt nicht darauf verlassen, bis ans Lebensende oder bis ans Berufslebensende in einer Funktion zu sein. Das Gute am Land Oberösterreich ist, dass es extrem viele spannende Berufe gibt. Und ich habe natürlich auch Interessen in anderen Bereichen, nicht nur im Personalwesen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass, wenn es einmal der Fall sein sollte, ich mir auch wieder eine andere Herausforderung in diesem Unternehmen finden würde.
Wunderbar. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Florian Kirchstetter, unser Personaldirektor beim Land Oberösterreich. Vielen Dank für deine sehr, sehr interessanten Einblicke hinter die Kulissen dieser Personaldirektion. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Folge 2 von Hörbares Oberösterreich, Arbeiten fürs Land. Der offizielle Podcast des Landes erscheint immer am ersten Dienstag im Monat. Er ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Einfach abonnieren und keine Folge versäumen, würde ich sagen. Sollten Sie auf Spotify sein, aktivieren Sie auch gerne die Glocke. So werden Sie dann automatisch daran erinnert, sobald es eine neue Folge gibt. Das nächste Mal hören wir einander im Jänner 2025. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch alles Gute und möglicherweise bin ich ja gar der Erste, daher nutze ich diese Chance. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.